Sehr schön. Also guten Morgen noch einmal. Und schön, dass ihr wieder alle da seid, damit wir hier Bibelarbeit halten können. Es soll heute um den 1. Petrus 4 gehen. Vielleicht erstmal eine Zwischenfrage, bevor wir hier Bibel aufschlagen. Weiß noch jemand, ohne nachzugucken, weiß noch jemand diesen ersten Satz von diesen ersten zwei Bibelarbeiten, den ich da oben abgedruckt habe? Die Frage war, was ist das höchste Ziel des Menschen? Weiß noch jemand die Antwort? Was ist das höchste Ziel des Menschen? Was ist die höchste Aufgabe des Menschen? Ja? Und da war noch ein zweiter Teil dran.
Elias? Sich daran zu erfreuen.
Ja, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Genau. Das ist die größte Aufgabe eines Menschen. Und das große Thema auch dieser Tage vielleicht sozusagen. Dass wir unser Leben nicht verschwenden, sondern diesen zwei großen Aufgaben nachgehen. Ihn verherrlichen und sich an ihm erfreuen. Und auch heute Morgen geht es wieder um einen Aspekt, wie wir Gott verherrlichen können, nämlich indem wir einander dienen. Also die Verse, um die es heute Morgen gehen soll, ist 1. Petrus 4. Das sind 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. So, 1. Petrus 4. Da hatte ich gestern übrigens ja die Verse 1 bis 6 gelesen, wo es darum ging, dass wir also die Sünde immer mehr sein lassen in unserem Leben, immer mehr uns von dem eigenen Schlechten abwenden. Und jetzt macht Petrus die Kehrtwende und sagt, stattdessen wendet euch dem Guten zu. Und jetzt denken wir heute über das Gute nach, das wir tun sollen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes oder der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gestern in unserer zweiten Bibelarbeit ging es um einen unwillkommenen Weggefährten. Wir haben festgestellt, wir sind auf einer Reise, ich benutze nochmal das Bild von Jochen. Wir sind also auf einer Reise durch die Wüste hin zu dieser Oase. Diese Oase ist der Himmel. Und wir jetzt auf der Erde, in unserem Leben hier auf der Erde, sind auf dieser Reise hin zum Himmel. Und auf dieser Reise, da begegnet uns eine ganze Menge. Da begegnen uns viele Verführungen, da begegnen uns viele schöne Sachen. Da ist auch ein ganz besonderer, unwillkommener Weggefährte, den haben wir den alten Menschen genannt. Oder wir haben festgestellt, die Bibel nennt den alten Menschen. Der ist immer mit dabei. Das ist sozusagen unsere eigene Sündhaftigkeit. Die Tatsache, dass wir immer wieder mit unseren eigenen fleischlichen Begierden, wie die Bibel das nennt, zu kämpfen haben. Aber das Gute ist, wir sind auf dieser Reise nicht allein mit diesem unwillkommenen Weggefährten, der uns stört und der uns zu schaffen macht, sondern wir haben auch noch liebende Weggefährten bei uns. Darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Beziehungsweise müssen wir nicht nur sagen, wir haben liebende Weggefährten mit uns, sondern wir sind auch aufgefordert, liebende Weggefährten für andere zu sein. Und ich überspringe jetzt hier mal in Vers 7, was wir gestern schon angedeutet haben in dem Gespräch am Ende, also diese Tatsache, dass wir nüchtern sein sollen, die Tatsache des Gebets. Nur noch mal kurz zusammengefasst, da geht es also darum, dass wir also nüchtern sozusagen, dass wir immer einen klaren Blick und klare Vorstellungen auf den Himmel haben und unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dass wir uns nicht in Gedanken irgendwie vernebeln lassen, und vergessen, worum es geht, sondern dass wir immer klar auf das Ziel ausgerichtet sind. Und dann bei dem Gebet ging es eben darum, dass wir von Gott selbst die Kraft empfangen, jetzt in diesen Tagen, in dieser Reise, auf dieser Reise, auf der wir sind, durchzuhalten. Und jetzt fährt er hier fort und sagt, das Wichtigste von allem für euch ist die Liebe. Das Wichtigste von allem, was ihr untereinander haben sollt, ist die Liebe. Also vieles anderes ist auch wichtig. Vieles anderes muss auch gesagt werden, macht er dann auch später noch. Gibt ganz konkrete Anweisungen für den Umgang miteinander. Und das Wichtigste, es ist die Liebe. Stellt euch einmal vor, wie das damals gewesen sein muss. Ich meine, heute gibt es in vielen Orten gibt's 3, 4, 5 verschiedene Gemeinden manchmal. Und wenn es für den einen vielleicht in einer Gemeinde nicht klappt, dann können wir einfach in eine andere Gemeinde gehen. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber heute haben wir sozusagen die Freiheit, aus vielen Gemeinden zu wählen. Aber damals hatte man diesen Luxus, in Anführungsstrichen, damals hatte man diesen Luxus nicht. Da gab es in einem großen Ort nur eine Gemeinde oder 2 Gruppen, wo sich die Christen gesammelt haben und das war's. Und in dem Fall von diesem Brief hier, da war es sogar noch so, dass dann die Gesellschaft, der Staat, den Christen feindlich gesinnt war. Also da war dann noch Druck von außen da. Und wenn jetzt die paar Christen, die sich da sammeln, in diesen wenigen kleinen Gruppen, wenn die sich untereinander jetzt auch noch zanken, wo soll man da hingehen? Dann hat man nichts mehr, dann hat man niemand mehr. Darum ist die Liebe in so einem Kontext ganz besonders wichtig, weil das sozusagen alles ist, woran sich die Christen klammern können. Wenn wir nicht die liebenden Weggefährten haben, die uns lieben oder die wir lieben können, dann sind wir allein. Dann sind wir allein in der Wüste. Die Gemeinschaft miteinander, die Gemeinschaft mit anderen Christen ist einfach essentiell. Und ich denke, je größer der Druck von außen ist, durch die Gesellschaft oder von unseren Freunden, je größer der Druck von außen ist, desto wichtiger wird die Liebe sozusagen. Desto mehr sehen wir, wie wichtig die Liebe ist. Wenn ich mit meinen ganzen nichtchristlichen Freunden gut klarkomme, dann könnte ich vielleicht sagen, naja, ich komme ja mit denen auch gut klar, ich habe auch noch ein paar Freunde außerhalb der Gemeinde. Da kriegen wir das vielleicht gar nicht so mit, wie wichtig die Liebe ist. Aber wenn auf einmal der Staat sich gegen die Christen wenden würde, zum Beispiel hier in Deutschland, dann würden wir merken, wie schnell wir darauf angewiesen sind, dass wir Brüder und Schwestern haben, die mit uns zusammen diese schwere Prüfung bestehen. Und natürlich, selbst in einer Situation wie in Deutschland, wo jetzt keine große Verfolgung herrscht, ist natürlich die Liebe trotzdem ganz essentiell und wichtig. Denn wir merken einfach einen Unterschied zwischen, ja, in der Art und Weise, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen und in der Art und Weise, wie es zum Beispiel in der Schule abläuft oder im Studium. Und eine Art, wie sich die Liebe zeigt, ist, dass die Sünde zugedeckt werden kann. Da meint er nicht, wenn wir miteinander lieben, dann vergibt Gott uns sozusagen, als würden wir die Vergebung Gottes erarbeiten, sondern er meint, die Liebe deckt die Sünden, die wir gegeneinander tun, zu. Wenn es die Liebe nicht gibt, wie läuft es dann? Wenn es die Liebe nicht gibt, dann nehme ich jetzt mal Peter hier als Beispiel. Wenn es die Liebe nicht gibt, dann tue ich ihm irgendwas Böses. Und Peter, der dann sauer auf mich ist, der nimmt dann sozusagen Rache und tut mir wiederum was Böses. Und ich wiederum werde dann noch wütender, weil er mir was angetan hat. Und dann will ich ihm wieder wehtun und mache irgendwas, was ihm nicht gefällt. Und das geht immer so, das geht nicht immer nur hin und her, sondern es wird im Grunde genommen immer schlimmer. Manchmal fängt was mit einer kleinen Meinungsverschiedenheit an Und weil wir nicht lieben können und weil wir nicht vergeben können, da werden die Fronten immer härter. Und was am Anfang nur eine kleine Meinungsverschiedenheit war, wird am Ende zu einem richtigen Kampf. Und manchmal geht sogar Freundschaften kaputt wegen etwas, was eigentlich im Grunde genommen nur eine Kleinigkeit ist. Also wir neigen dazu, deswegen haben wir auch dieses schöne Sprichwort, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Das ist genau das Problem. Es geht mit irgendeiner Kleinigkeit los und wir nehmen uns die Sünden übel, wir nehmen uns einander etwas übel. Und dann ist es wie so eine Spirale, in der es immer schlimmer wird, wie wir miteinander umgehen. Und was die Liebe macht, ist, man könnte wortwörtlich sagen, die deckt es zu. Die Liebe nimmt eine große Decke, verdeckt diese Sünde. Der Peter, der nimmt sozusagen eine große Decke und sagt, der Simon, der hat was Böses gegen mich gemacht, aber ich vergebe ihn. Ich werde mich jetzt nicht rächen, ich werde nicht auch was Böses tun. Sondern ich ertrage es, ich vergebe ihm und dann lassen wir die Sache aus der Welt sein. Da wird sozusagen dieser Kreislauf, der dann diese Spirale, die immer schlimmer wird, die wird dann auf einmal unterbrochen. Und dann können wir wieder gut miteinander umgehen. Und das wäre natürlich das Schlimmste. Stellt euch vor, diese Christen, die in der Welt gehasst werden, die entschieden haben, okay, ich will Gott nachfolgen. Ich will Gott nachfolgen so sehr, dass ich dafür bereit bin, Leiden in Kauf zu nehmen, in der Welt, von der Gesellschaft. Und dann gehen sie in die Gemeinde und was sie dort finden, ist im Grunde genommen genauso schlimm. Es ist genauso viel Streit und genauso viel Zorn und genauso viel Anfeindungen. Das wäre sozusagen das wäre das Schlimmste von allem. Dann haben wir keine Verbündeten. Außerhalb von der Gemeinde werden wir angefeindet und dort, wo wir eigentlich hoffen, Hilfe zu bekommen in der Gemeinde, da geht es vielleicht manchmal noch schlimmer zu. Die Liebe, wenn wir einander lieben, dann wird die Sünde zugedeckt. Und ich denke, ihr kriegt schon mit, dass Liebe hier nicht nur ein Gefühl ist. Liebe ist nicht nur so ein schönes, warmes Gefühl, wo es einem warm ums Herz wird und wir alle ganz freundlich immer miteinander sind und uns ganz lieb haben, sondern Liebe äußert sich ganz konkret in Taten. Es bringt nichts nur von Liebe zu reden und dass wir uns alle so lieb haben, wenn sich dann in unseren Werken das nicht widerspiegelt, wenn sich in unseren Werken nicht zeigt, dass wir uns lieben. Im ersten Johannesbrief, da schreibt der Apostel Johannes das mal, wenn du jemanden an der Straße leiden siehst und jemand fragt dich um Hilfe, dass du ihm aushilfst, mit ihm einen Mantel gibst, ihm was zum Anziehen gibst und du sagst ihm, Gott segne dich und dann gehst du weiter, dann hast du ihm gar nicht geholfen. Da kannst du so oft Gott segne dich sagen, wie du willst. Da kannst du auch sagen, ich liebe dich so oft du willst und du bist für mich wie ein Bruder. Das bringt dann alles nichts, weil du ihm nicht geholfen hast. Wenn keine Taten dazukommen, dann ist diese Liebe im Grunde genommen leer, dann ist sie nur eine Floskel. Und ich möchte dazu einmal natürlich aus der großen Stelle zur Liebe lesen im Neuen Testament, und zwar aus dem 1. Korinther Kapitel 13. Könnte ich einfach mal aufschreiben. Ich denke, da wird einmal sehr deutlich, wie konkret Liebe werden kann und wie, was Gott hier von uns fordert, was Gott von jedem von uns fordert. Also 1. Korinther 13, werde ich mal mitlesen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, also wenn ich sogar bereit bin, als Märtyrer zu leiden, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe, die prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Also das ist dieses, dass Liebe Sünden zudeckt. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist diese Liebe, die Gott von uns fordert, die ganz konkret und praktisch ist, die, wo wir geduldig sein können miteinander, wo wir Gutes tun können füreinander, wo wir, wenn jemand gemein zu uns war, vergeben können. Und dann ist noch ein weiterer ganz konkreter Punkt, den der Apostel Petrus hier nennt, wie sich Liebe äußert. Und zwar sagt er, es ist die Gastfreundschaft. Das ist eine ganz konkrete Anwendung, wie wir Liebe zueinander zeigen können, indem wir andere Leute sozusagen zu uns nach Hause einladen. Das wäre ein Beispiel. Ich denke, auch hier ist es sehr spannend, wenn wir mal bedenken, an wen Petrus das geschrieben hat. Petrus hat es an Gemeinden geschrieben, die von ihrer Umwelt keine Gastfreundschaft erwarten konnten. Die konnten nicht erwarten, dass ihre Mitbürger sie zu sich nach Hause einladen und dass diese Christen ein ganz normales, gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn haben, wie das bei uns heute vielleicht meistens der Fall ist. Da kann man mal im Garten Rasen mähen und dann kommt der Nachbar vorbei und dann quatscht man mal kurz an dem Gartenzaun ein bisschen und dann geht man wieder seiner Arbeit nach und dann wird man mal abends zum Grillen spontan eingeladen oder solche Sachen. Das haben die nicht zu erwarten, weil der Staat oder die Gesellschaft ihren Nachbarn ja etwas gegen diese Christen haben. Und da ist dann umso wichtiger natürlich, dass die Christen zusammenhalten und dass sie sich gegenseitig einladen und beherbergen sozusagen, dass sie sich gegenseitig ganz konkret Gutes tun, indem sie ihr Haus öffnen. Ich denke, wir können das auch ganz konkret praktizieren, indem wir Leute einladen, indem wir Freunde zu uns nach Hause einladen, indem wir Menschen aus der Gemeinde zu uns einladen, wo wir merken, die haben eigentlich niemanden, die haben vielleicht kaum Freunde, niemand lädt die ein oder die sitzen immer allein in ihrer Bankreihe. Da können wir viel Gutes tun. Manchmal ist es vielleicht auch nicht die Gastfreundschaft, dass wir jemanden einladen, sondern manchmal ist die gute Tat, die wir tun, dass wir jemanden besuchen. Jemanden besuchen, der alleine ist, jemanden besuchen, der Geburtstag hat und wir wissen, da kommen bloß zwei Leute, weil sich keiner so richtig für ihn interessiert. Vor allem sollen wir Liebe zueinander haben. Das ist hier der große, wichtige Punkt, den Petrus macht. Und dann können wir in diesen letzten Tagen gut die Reise gemeinsam bewältigen. Und dann sagt er noch mehr, dann fährt er fort, er wird hier sehr konkret und sagt, jeder soll mit seiner Gabe dem Nächsten dienen. Das ist der zweite Punkt, dass wir mit unserer Gabe dienen. Und Petrus stellt im Grunde genommen zwei Kategorien auf. Wir wollen dann am Ende unserer Bibelarbeit nochmal in Gruppen konkret praktisch werden, wie das aussehen kann. Aber hier sehen wir erstmal, Petrus stellt zwei Kategorien auf. Da stellt er die auf, die sozusagen mit ihrem Mund dienen und dann gibt es die, die mit ihren Händen dienen. Hier sagt er, jeder von uns hat eine Gabe von Gott bekommen oder mehrere sogar. Stellt euch vor, jeder von uns, wir sind alle auf einer Reise zusammen und jeder von uns hat von Gott einen Rucksack bekommen. Und in diesen Rucksack hat Gott etwas hineingelegt. Und irgendwann auf dieser Reise, oder mehrmals sogar auf dieser Reise, wird der Moment kommen, in dem in unserem Rucksack etwas ist, was ein anderer braucht. Und Gott will, dass wir wissen, was in unserem Rucksack ist, sozusagen, wie können wir helfen, dass uns selber klar ist, wie können wir uns gegenseitig helfen. Und dass wir dann wissen, okay, was braucht der andere? Und dann fordert Gott für uns, jetzt nimm deinen Rucksack ab, mach ihn auf und helf dem anderen. Jeder von uns hat diesen Rucksack. Und Gott erwartet von uns, dass wir diesen Rucksack benutzen. Oder wie Petrus das hier ausdrückt, er hat uns zu Haushaltern gemacht. Man könnte auch sagen Verwalter. Und ihr kennt bestimmt alle diese Gleichnisse, die Jesus da gelegentlich mal benutzt. Da spricht er davon, dass wir alle Verwalter sind. Und er redet in diesem Gleichnis davon, dass also ein Herr ist und der hatte einige Angestellte und die waren alle Verwalter. Wir können hier einfach mal das Haus Maranatha nehmen als Beispiel. Und der Chef geht und sagt, okay, du verwaltest den Garten, du verwaltest Haus 1 und du verwaltest Haus 2. Der eine verwaltet noch die Kaffeemaschine, ist klar. Und er geht dann 3 Monate weg oder geht ein Jahr weg und irgendwann kommt er wieder. Und dann sagt er, okay, wie hast du das Haus 1 benutzt? Und wie hast du das Haus 2 benutzt und wie hast du den Garten benutzt? Und dann sagt er, ja, ich habe 15 Gruppen eingeladen und habe die gut bekochen lassen. Und der Nächste sagt, ja, hier in meinem Haus habe ich leider nur 5 Leute eingeladen, aber ich hatte selber 3-mal eine gute Disco drin. Und der Dritte, der hat seinen Garten, keine Ahnung, er hat ihn gar nicht benutzt, hat vielleicht ein paar Kartoffeln angebaut. Und dann würde er sagen, dafür gibt es das Haus Maranatha nicht, das dient anderen Zwecken. Und dann würde er natürlich den ersten Verwalter würde er loben, der hat das Haus 1 gut benutzt, hat viele Leute eingeladen. Den zweiten würde er loben für die Tage, wo jemand da war, und kritisieren dafür, dass er das Haus aber auch für seine eigenen Zwecke ständig missbraucht hat, benutzt hat, obwohl er hätte anderen helfen können. Und den dritten würde er kritisieren dafür, dass er den Garten zerstört hat, erstens. Und zweitens natürlich dafür, dass er niemandem geholfen hat, diesen Garten zu nutzen für Fußballspiele, wie wir das jetzt machen. Und so ähnlich ist es zwischen Gott und uns. Gott hat uns allen etwas mitgegeben und wir alle sind in Gottes Augen Verwalter. Wir alle haben von Gott diesen Rucksack mitbekommen und er sagt, ich will, dass du diesen Rucksack benutzt. Und Jesus sagt sogar, irgendwann werde ich wiederkommen und dann ist es besser für dich, dass ich dich bei der Arbeit finde, wie du gerade diesen Rucksack auspackst und jemand anderes hilfst, erste Hilfe leistest, als wenn ich dich finde, wie du den Rucksack aufmachst, da drin Essen findest und das alles selber vernaschst sozusagen, anstatt es jemand anderes zu geben. Er sagt, es ist gut für uns, sagt er, wenn ihr uns bei der Arbeit findet, wenn wir das, was wir haben, kontinuierlich einsetzen, um anderen zu dienen, dann wird er uns reichlich belohnen sogar, sagt er. Also lasst uns unsere Gaben nicht verschwenden, sondern lasst uns helfen. Wie gesagt, die einen, die tun das mit ihrem Mund, sagt er. Die sollen sich ganz bewusst sein, dass sie Gott repräsentieren und nicht ihre eigenen Ideen predigen. Sie sollen es als Aussprüche Gottes verkündigen. Man könnte ganz konkret sagen, zum Beispiel Pastoren oder Prediger. Die dienen Gott, indem sie Gottes eigenes Wort erklären, anstatt ihre eigenen Ideen. Und die mit ihren Händen dienen, quasi alle anderen, wir können ja nochmal konkret darüber nachdenken, wie das aussehen kann, die mit ihren Händen dienen, die sollen das auch in der Abhängigkeit von Gott tun. Die sollen auch deutlich machen, sie geben weiter, was sie von Gott empfangen haben. Und das bringt uns zu dem dritten Punkt, denn darum sind wir hier, darüber haben wir in den letzten Tagen nachgedacht. Das ist das große Ziel, was wir wollen, Gott verherrlichen. Und ist es nicht wunderbar, dass Gott im Grunde genommen sagt, ihr kommt dieser größten aller Aufgaben nach, mich zu verherrlichen. Ihr kommt dieser größten Aufgabe nach, indem ihr euch gegenseitig helft auf dieser Reise. Das ist ein Riesenprivileg und ein Riesenvorteil. Erstens machen wir es uns gegenseitig leicht, wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens erfüllen wir dadurch genau die größte Berufung, zu der Gott uns berufen hat. Nämlich ihn zu verherrlichen. Die Ehre Gottes ist das große Ziel. Und Martina hatte das schon mal in der ersten Bibelarbeit ganz am Anfang gesagt. Das heißt nicht, dass ich immer nur sozusagen den ganzen Tag beten muss oder den ganzen Tag nur Bibel lese oder fromme Lieder singe. Ich kann sogar essen und trinken zur Ehre Gottes. Auch das ist unsere Aufgabe. Oder, was eben Petrus hier besonders betont, Gott wird auch verherrlicht, wenn wir uns gegenseitig helfen, wenn wir Zeit miteinander verbringen und uns dienen. Gott anzubeten, wir hatten ja festgestellt, ne, Hebräer 13, Vers 15, da sagt er als erstes, Gott anzubeten, dieses geistlichen Schlachtopfer, ist als erstes die Frucht der Lippen, dass wir Gott mit unserem Mund loben. Aber sagt er auch, vergesst nicht, jemanden anders Gutes zu tun und vergesst nicht, was ihr habt, miteinander zu teilen, denn das Opfer gefällt Gott, Hebräer 13, Vers 16. Und hier ist dieser Aspekt betont. Vergesst nicht, den anderen Gutes zu tun. Dadurch wird Gott verherrlicht. Das ist ein wunderbares Privileg, dass der große Gott des Universums, der alles geschaffen hat, alles in seiner Hand hält, der von uns will, dass wir uns ganz um ihn drehen, dass er das alles so eingerichtet hat, dass wir Gott verherrlichen, wenn wir uns gegenseitig helfen mit dem, was wir von Gott empfangen haben. Es ist ein Riesenprivileg, es ist eine Riesenchance und eine große Freude. Und im vierten und letzten Punkt möchte ich jetzt noch einige kurze Aspekte ansprechen, die uns konkret helfen sollen. Und dann machen wir noch eine kleine Gruppenarbeit, wo wir noch einmal konkret darüber nachdenken, wie wir nun konkret vielleicht einander helfen können. Hier möchte ich als erstes darauf hinweisen, dass wir diese geringen Arbeiten, also Dinge, die so banal aussehen, dass wir das nicht verachten. Mit anderen Worten, wir müssen nicht alle die größten christlichen Helden sein, um Gott zu verherrlichen sozusagen. Wir müssen nicht alle wie eine Mutter Teresa nach Indien gehen und den Armen dort helfen, um dieser Aufgabe nachzukommen, Gott zu verherrlichen. Gott zu verherrlichen, das haben wir hier gesehen, Gott zu verherrlichen geht im Grunde genommen so einfach, dass wir etwas ganz Gewöhnliches tun, wie jemanden anderen einladen oder wie jemanden besuchen. Wir tendieren dazu, wenn wir darüber reden, dass wir Gott dienen wollen, dass wir immer an diesen ganz großen Kategorien denken und dass wir an irgendwelche Dinge denken, die man zählen kann, also wie viele Leute wir bekehrt haben oder was gäbe es noch? Noch andere Beispiele. Wie viele Tage wir im Ausland einen Missionstrip gemacht haben oder was auch immer es für Beispiele gibt, wo ihr denkt, das muss ich mal irgendwann machen oder denkt an jemanden, der für euch ein großes Vorbild ist. Und vielleicht ist es ein Vorbild, wo ihr denkt, der hat etwas so Spezielles gemacht. Ne? Ich habe schon Mutter Teresa erwähnt. So was Besonderes, so was Spezielles. Sie hat tausenden Leuten geholfen da unten in Indien und ich glaube, sie waren in Indien, oder? Hoffe ich mal. Das ist doch ein großer Gottesdienst, das ist doch ein großes Opfer. Und ich glaube, wir können schnell vergessen, dass es Gott genauso wichtig ist, wenn wir unseren Nachbar einladen. Das fällt niemandem auf. Niemand wird das sehen in der Welt. Jahrhunderte später wird das jeder vergessen haben und niemand wird über den kleinen Simon reden, der mal seinen Nachbar auf den Kuchen zum Kaffee trinken eingeladen hat, vielleicht. Aber in Gottes Augen ist das ein wichtiger Dienst. In Gottes Augen sind diese kleinen Sachen manchmal, oder was heißt manchmal, in Gottes Augen sind diese kleinen Sachen genauso wertvoll, weil er sie von uns gefordert hat. Und ich will dazu mal etwas vorlesen, und zwar von Martin Luther, den hatte ich ja gestern schon mal erwähnt, das ist so ein Reformator, und der hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie wir Christen miteinander leben können. Und da hat er gedacht, die beste Regel oder die besten Anleitungen, die hat eigentlich Gott schon selbst gegeben. Wo? Zum Beispiel die 10 Gebote. Da wird ja schon mal ganz konkret und praktisch gesagt, was wir nicht tun sollen, beziehungsweise wenn wir die positiv verstehen, was wir tun sollen. Und da sagt er zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist ein ganz wichtiges Gebot. Ihr seid alle noch jung und lebt zu Hause, die meisten zumindest. Das ist ein ganz wichtiges Gebot, weil wir alle noch jeden Tag mit unseren Eltern zu tun haben. Aber wir vergessen das und wir denken immer, ich muss sonst was Großes für Jesus tun. Und Luther würde sagen, nein, du musst nicht sonst was Großes für Jesus tun. Fang mal damit an, deine Eltern zu ehren und deine Eltern zu lieben. Und da regt er sich dann vor allem über die Mönche auf. Und hört mal zu, was er sagt. Seht zum Beispiel, was für ein großes und heiliges Werk es ist, das Gott den Kindern vorgelegt hat, das man leider zu schnell verachtet und in den Wind schlägt. Denn niemand nimmt wahr, dass es ein heiliges und göttliches Wort ist, dass die Kinder den Eltern gehorsam sein sollen. Jeder hätte es annehmen sollen und lernen sollen. Und dann hätte man gar kein Klosterleben erst erfunden. Denn jedes Kind wäre bei diesem Gebot geblieben und hätte in seinem Gewissen vor Gott sagen können, soll ich gute und heilige Werke tun, so fällt mir doch gar nichts Besseres ein, als meinen Eltern alle Ehre und allen Gehorsam zu leisten, weil Gott es selbst geheißen hat, weil Gott es selbst geboten hat. Das ist ein altes Wort. Denn was Gott gebietet, muss viel und weit edler sein als alles, was wir uns selbst erdenken. Da regt er sich über die Mönche auf, denn die Mönche in seiner Zeit, die haben alle gesagt, ich will Gott ganz besonders nachfolgen. Ich bin ganz besonders eifrig, ganz besonders hingegeben für Gott. Ich gehe ins Kloster. Und dort lebe ich sozusagen unter ständiger Andacht und Meditation und nur mit den Brüdern und wir tun uns alles Gutes. Und dann haben sie sich schon eine ganze lange Liste erfunden von allen Sachen, die sie tun wollen und allen Sachen, die ganz fromm sind vor Gott und ganz wichtig sind. Und Luther sagt, ihr habt das Wichtigste und das Einfachste vergessen und dabei hat Gott es doch selbst gesagt. Habt eure Eltern lieb, seid euren Eltern gehorsam. Ehrt eure Eltern, sprecht gut über eure Eltern, sprecht mit euren Eltern. Das ist so ein Beispiel, wo wir merken, wir denken immer schon, wir denken sozusagen viel zu weit. Wir wollen immer schon den zweiten und den dritten Schritt für Gott tun. Und Gott sagt, mach mal den ersten Schritt. Fang mal mit ganz konkreten, einfachen Sachen an, die ich selbst gesagt habe. Und dann sagt er, und jeder, der das tut, jeder Jugendliche, der das tut, der kann dann vor Gott mit reinem Gewissen sagen, ich habe getan, was du wolltest. Wenn dann jemand zu uns kommt und sagt, was hast du für Gott getan in deinem Leben? Dann wollen die ja meistens irgendwas Großes hören, irgendein Riesen-Event, das wir organisiert haben oder wo wir mitgewirkt haben und was weiß ich nicht. Und Luther würde sagen, wenn dich jemand fragt, was habt ihr in eurem Leben für Gott getan? Dann könnt ihr vor Gott mit gutem Gewissen behaupten, Gott, ich habe doch deinen Willen getan. Ich habe getan, was du wolltest. Denn du hast gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter und darum habe ich mich immer bemüht. Das ist also so ein kleiner Punkt, sage ich mal, über den wir ganz schnell drüber hinweggehen, der auch ganz wichtig ist. Und ich denke, da gibt es noch so viele andere Punkte, wenn wir erst einmal anfangen, darüber nachzudenken. Also das soll eine konkrete Anwendung sein, die ihr mit nach Hause nehmen könnt auch, oder sollt sogar, diese kleinen Dinge, die man so schnell vergisst, wieder zu beachten. Zum Beispiel eine gute Beziehung mit euren eigenen Eltern pflegen. Okay, dann drücke ich hier gleich mal auf Pause und wir setzen uns nochmal in vielleicht Dreiergruppen zusammen, hier so eine mit mir, da irgendwo eine mit Martina und dann mit einem mit Fabian. Und dann können wir noch mal ganz konkret nachdenken, wie wir oder wie wir alle sozusagen einander dienen können. Man könnte auch sagen, was haben wir für Gaben, aber das ist immer so ein bisschen kompliziert. Wenn ich gefragt werde, was habe ich für Gaben, da weiß ich auch immer nie, was ich sagen soll. Das ist irgendwie immer so spekulativ und dann muss man darüber reden, naja, ich kann gut reden oder naja, ich bin handwerklich begabt. Das hilft immer keinem. Ich sag mal, stellt lieber die Frage, wie können wir einander dienen? Was kann ich jemand anders Gutes tun? Das ist viel konkreter, als diese Gabenfrage zu stellen. Welche Dienste können wir übernehmen? Wo können wir helfen? Was könnte ich Gutes tun? In der nächsten Woche oder auch die nächsten Monate hinweg in der Gemeinde und Freunden. Und dann hinterher sammeln wir das mal, dass wir so ein paar gute, konkrete Beispiele haben, wo wir voneinander lernen können. Und ich will euch ermutigen, da natürlich auch, wie ich gerade das mit dem fünften Gebot gemacht habe, Vater und Mutter zu ehren, einmal an ganz bestimmte, konkrete Gebote zu denken, die Gott uns gibt, wo wir sagen könnten, hey, das habe ich eigentlich ein bisschen vernachlässigt in letzten Tagen. Dass wir mal gucken, okay, was sagt Gott, was fällt euch dazu ein? Und dann tragen wir es zusammen. Okay.
Ja, 20. August. Das Gebot schon erfüllt haben, nur wenn wir nicht töten und nur wenn wir nicht stehlen. Zeugs abzumachen, das ist hier. Der Franz Schulden, der soll jetzt nicht mehr spielen, sondern der soll einen anderen geben können. Da wird es so negativ. Das ist positiv umgedreht. Das ist
Thank you.
Das ist sozusagen, Paulus versteht sich ja als Erde, sozusagen zu Gott, wo ich jetzt aufmache, wir sehen ja die Heiligen, die sozusagen die Empfänger.
Deswegen muss das wirklich aus.
Das Vergehen, was ich sage. Das ist das Leben, was wir in Jüdisch sind, das hat die Idee zu den Jüden ich habe versucht, so also ein bisschen ausreichend zu sein, während ich von Natur aus sparsam bin, um nicht zu sagen, geizig. Ich habe halt gedacht, irgendwann, man muss es vielleicht so sagen, wenn man so arm ist, wie man so arm ist, dann hat man es leicht, was sozusagen den letzten Groschen zu geben. Dann ist Jesus im Tempel und sieht man diese Oma, wo man uns ein, das hat sie noch mehr gegeben als alle anderen. Und sie hat erlebt, geben sie eigentlich im Leben auch, wenn die anderen nur im Überfluss gegeben haben. Ja, ich war so ein armer Student, so ein armer Student. Ja, da werde ich aber nicht das Geld, wenn man alleine ist und nicht die Geld. Dass man sagt, ja, das macht man, was Jesus sagen wird, denn da kann man von dem abhängen. Das ist auch von dem auch. Wenn man einfach mal Familie folgt, Familie, Mutter ist, das geht sich um Leute zu kommen, da muss man sagen, ich mache groß und dann ist auch wieder ein bisschen geschafft und so weiter. Mein Vater ist doch bei der Zeit.
Soll ich das jetzt weiter aufnehmen oder eigentlich nicht so richtig? Ja, ich weiß, ja, ich nehme es auf. Gut, alles klar. Geht los. Dann fange ich mal hier mal mit der Gruppe rechts an und was unsere Gruppe gesagt hat, werfe ich entweder zwischen rein oder füge es am Ende noch hinzu. Schauen wir mal. Ja, mal so zwei oder drei und dann gehen wir die nächsten. Bevor es losgeht, möchte ich noch einmal hier auf diesen Satz hinweisen. Ich habe wieder so einen kursiven Satz aus so einem alten Dokument hier oben abgedruckt, aus dem Heidelberger Katechismus, den ich ganz besonders toll finde, der hilfreich ist. Wir bekennen ja im apostolischen Glaubensbekenntnis, das kennt ihr aus der Gemeinde, ich glaube an die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Da haben sich hier die Theologen hingesetzt und haben gesagt, wir müssen eigentlich mal erklären, was genau Gemeinschaft der Heiligen bedeutet, denn wir sagen das jeden Sonntag, aber wir müssen ja mal konkret werden. Und da haben sie Folgendes hingeschrieben, folgende Definition. Erstens, alle Gläubigen haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Jesus Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Also, Gemeinschaft der Heiligen ist erstmal, das ist sozusagen eine große Gruppe von Heiligen. Und Heiligen bedeutet, wir sind Leute, die mit Jesus verbunden sind und von ihm gute Gaben bekommen. Die Gaben sind zum Beispiel, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir geheiligt werden durch ihn, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen werden, dass wir den Heiligen Geist bekommen und wiedergeboren werden. Das sind die Gaben Gottes. Und dann, was bedeutet das als nächstes? Zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Das ist so die Grundermutigung für alles, was jetzt vielleicht kommt, was wir aufgezählt haben, was wir tun wollen, dass wir willig und mit Freuden einander helfen, weil wir zuerst von Gott die guten Gaben bekommen haben. Okay, ihr könnt losschießen.
Also wir haben, dass wir zuhören sollen, als auch Leute, kleine Kinder, mit denen wir nicht so viel reden und dass, wenn es möglich ist, vielleicht auch alte Leute oder so auch mal besuchen. Dann haben wir noch gesagt, dass wir Leute beachten können, wie Mütter mit Kindern. Und dass wir auch freundlich und auch gastfreundlich sein sollen gegenüber Leuten, die vielleicht mit denen noch nicht befreundet sind.
Mhm.
Und denen dann helfen.
Sehr gut, ja.
Ich habe gut geschrieben, ne? Also wir sind zuerst auf die Gemeinde gekommen, was man also da dienen kann, von Kinderarbeit, von Musik, Kaffee und Kuchen mit aufbauen, auf neue Leute zu gehen und so weiter. Sind dann so ein bisschen in die Familie gekommen, weil ich auch erzählt habe, dass für mich war das Anfang auch sehr schwierig zu erkennen, dass meine Hauptaufgabe ist, erstmal meinen Mann und meine Kinder zu lieben und nicht das, was du auch schon sagtest, das ganz große Programm,
ja.
Reisenhaus gründen und
so. Ja, nicht die, genau.
Also sehr häufig von diesen ganzen Aufgaben, die ich mir selbst auferlegt habe, eben keine Zeit und Lust mehr an meinen Mann und meine Kinder hatte, dann sind wir eben.
Ja.
Da ist einfach so, das ist, sind wir eben auch.
Wenn ich mal kurz unterbrechen darf hier, da gibt es eine ganz tolle Beispielgeschichte, wo Jesus den Pharisäern den gleichen Vorwurf macht. Und die Pharisäer haben Geld gehabt und Jesus sagt, eigentlich, ihr habt arme Eltern, die sich kaum genug zu essen kaufen können und ihr müsstet eure Eltern eigentlich finanziell unterstützen und ihnen helfen. Also sozusagen die Familie als die ersten Leute, denen wir eine Verpflichtung gegenüber haben. Und was haben die Pharisäer gemacht, um ganz besonders fromm und heilig vor Gott zu sein? Die haben gesagt, meine lieben Eltern, ich kann euch das Geld leider nicht geben, ich habe es als Opfergabe in den Tempel gegeben. Und er kritisiert sie dafür, dass sie ihre eigenen Gesetze oder ihre eigenen Regeln aufgestellt haben, wie sie Gott dienen wollen und was sie denken, ist jetzt ganz besonders Gottes Wille für ihr Leben, so ungefähr. Eben das Geld in den Tempel geben. Und dabei sagt er, dabei habt ihr das Wichtigste vernachlässigt, nämlich die Liebe. Habt das Wichtigste vernachlässigt, nämlich in Liebe denen zu helfen, die es gebraucht hätten, eure eigenen Eltern. Und ja, das ist ein guter Punkt, den Martina da anspricht. Also wir müssen gucken, was sind meine ersten Verpflichtungen, die ich habe? Und dann erst, okay, was ist die zweite und die dritte Verpflichtung? Und die Pharisäer, die haben es echt verdreht und haben ihre eigenen Vorstellungen gehabt, was sozusagen jetzt das Richtige ist. Und haben vernachlässigt, Vater und Mutter zu ehren. Okay?
Sind dann so auf die geschwisterlichen Beziehungen gekommen und haben hier ein sehr schönes Beispiel, also wo Geschwister dann angefangen haben, auch miteinander zu beten und die Bibel zu lesen und immer mehr auch füreinander zu öffnen, eben ein bisschen auch Konflikte zu überwinden und eben auch den Mut zu haben, seine eigenen Schwächen zu offenbaren und zu sagen, ja, ich habe jetzt auch Probleme da, ich habe zu glauben.
Das ist ganz toll.
Von da aus dann zu Nachbarn oder auch die Beziehungen in der Schule, eben, wo wir dann auch darauf gekommen sind, dass es auch nicht nur Druck, also wir haben zwar keine Verfolgung sozusagen, aber es ist auch auf ein großer Druck der Welt, also eben, dass nur auf die Äußerlichkeit geachtet wird, auf Aussehen, auf das, was gesagt, der dick und dünne ist. Und keine Ahnung, also ob man lässt dort und da mitmacht oder nicht.
Ja.
Und dann als Auftrag sozusagen, dass man eben versucht, füreinander da zu sein, Augen offen zu halten und vor allem füreinander zu leben.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig in so einer, vor allem in der Schule. Da ist manchmal das beste Werk, was man tun kann, dass man nicht mitlästert, weil da wird so viel gelästert über Mitschüler. Da kann es schon relativ schnell auffallen. Da kann man relativ schnell einen Unterschied machen, sozusagen. Indem man einfach sagt, red doch mal nicht immer so schlecht über den. Der hat auch positive Seiten und das Positive hervorhebt. Und auch eine gute Beziehung mit Geschwistern im jungen Alter ist auch immer eine Seltenheit. Deswegen ist das auch was ganz Besonderes. Das ist sehr gut. Hier meine Gruppe. Wisst ihr noch was von dem, was wir gesagt haben? Also ich habe nämlich hier das selber auch aufgeschrieben, aber ich will das...
Dass wir auch irgendwie Glauben ermutigen sollten und man nicht zum Beispiel gerade eine schwierige Zeit durchmacht, dass man ihn stärken soll, nicht mit einem Artikel sein und auch Fürbitte.
Genau. Da hat mir an die Witwen gedacht, die Witwen erwähnt Paulus mal. Das ist ein gutes Beispiel für uns, also die Witwen, die oder Witwer, jemanden, der halt keinen Ehepartner mehr hat, die müssen sich ja jetzt nicht mehr um ihre Familie so kümmern. Das heißt, die haben eigentlich viel mehr Zeit. Und ein ganz gutes Werk eines Christen wäre, dass er viel Zeit zu beten, viel Zeit mit Beten verbringt. Ich denke, die meisten alten Leute, die denken sich, hey, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, ich bin jetzt Rentner, jetzt habe ich mir verdient, nochmal die letzten 20 Jahre meines Lebens zu genießen, und die machen dann irgendwas, und im Grunde genommen verschwenden sie ihr Leben. Sie verschwenden die letzten 20 Jahre ihres Lebens mit, damit, dass sie vor der Klotze hängen. Wie viele alte Leute haben dieses Problem, dass sie denken, die letzten 20 Jahre ihres Lebens gehören jetzt ihnen, weil sie bis dahin viel gearbeitet haben und für die Gesellschaft was gemacht haben. Und da würde Gott sagen, nein, die letzten 20 Jahre eures Lebens gehören genauso mir wie alle anderen 60 Jahre vorher. Paulus sagt, betet viel. Stellt euch vor, da wären 2, 3, 4, 5 Leute in eurer Gemeinde. Und es müssen nicht nur die Alten sein, die keinen Ehepartner haben, sondern es können auch junge, ledige Menschen sein, die noch keinen Partner haben, die jeden Tag 2 Stunden beten würden. Oder sagen wir mal, jeden Tag 1 Stunde beten würden und für jedes einzelne Gemeindemitglied beten. Und es sich zur Aufgabe machen, über jeden herauszufinden, wie es ihm geht und was ich für ihn beten kann. Stellt euch vor, was das für einen Riesenunterschied machen würde. Gebet ist ein Dienst, und wir denken oft beim Dienen immer nur an ganz konkrete Sachen, wo ich irgendwas anfasse und so weiter, wo ich konkret involviert bin mit anderen Menschen. Und einer der größten Dienste ist vielleicht, dass ich einfach mich zurückziehe, in mein Zimmer gehe, wo es nur Gott selber sieht, und dort für die Gemeinde bete und für meine Mitmenschen.
Ja, und dann hatten wir, glaube ich, noch den finanziellen Punkt, also dass wir auch spenden sollen, dass wir auch finanziell unterstützen sollen, wenn jemand in Not ist.
Ja.
Wir hatten auch Unterordnung zum Beispiel bei Lehrern oder so, dass halt auch andere Menschen sehen, dass wir halt wirklich versuchen, auch nicht so einfach das zu machen, was man wollte.
Ja, Gehorsam ist auf jeden Fall eine Tugend, die gerade im Alter der Pubertät Lehrern gegenüber nicht besonders häufig vorkommt. Das ist eine gute Sache, wenn man sich daran üben kann. Hat jetzt noch jemand irgendwas, wo er denkt, das wurde noch nicht erwähnt, oder den Aspekt haben wir uns noch unterschlagen? Sonst machen wir hier den Abschluss. Gut, dann belassen wir es dabei. Ich hoffe, ihr wurdet ermutigt, über die nachzudenken, habt erkannt, wie wichtig das ist, dass wir miteinander arbeiten und dienen sollen. Lasst uns noch zum Abschluss eine Gebetsgemeinschaft machen, vielleicht wieder in den Gruppen, die wir gerade hatten. Beten wir einfach in 3 Gruppen zusammen, fällt es ein bisschen leichter für uns alle. Und können wir ins Gebet mitnehmen, worüber wir jetzt nachgedacht haben, dass wir der Liebe wachsen, im Dienen wachsen und Gottes Ehre suchen.